Domradio. Blick in die Bibel.
Von Montag bis Samstag sprechen wir hier über den Bibeltext des Tages. Dazu laden wir jede Woche eine Expertin oder Experten ein. Die Bibel steckt auch heute noch voller Botschaften, die wir gemeinsam entdecken. Ich bin Matthias, schön, dass ihr dabei seid. Es ist Dienstag, 14. April. Wir schauen wieder in die Bibel. In dieser Woche mit Diakon Thorsten Giertz. Er ist der Leiter des Fachbereichs Entwicklung pastorale Einheiten im Erzbistum Köln. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir wollen unsere Gesprächspartner im Verlauf der Woche immer etwas besser kennenlernen. Ich habe es gesagt, Sie sind Fachbereichsleiter Entwicklung pastorale Einheiten im Bereich Strategie und Evangelisierung. Wie sieht denn da ein typischer Arbeitsalltag für Sie aus?
Also ich sag mal, unterscheidet sich nicht großartig von anderen Arbeitsalltagen, denn bei mir beginnt der ganz normal morgens mit dem Wecker, der um 5:30 klingelt und dann den Weg dazu bereitet, mit der gesamten Familie sich auf den Weg zu machen zur Arbeit und zur Schule, unseren Sohn zum Beispiel abzusetzen. Und wenn ich dann so um 8 Uhr im Büro bin, dann beginnt ein Alltag, der natürlich gewisse Regularien hat, die mir da sind, sind feste Termine dabei, weil es Gesprächseinheiten gibt, Austausch. Aber immer wieder an der Stelle wird das durchbrochen, jeden Tag aufs Neue, durch Anfragen. Anfragen, die aus den Vereinen kommen, wo eine Problematik gerade herrscht, wo eine Hilfe benötigt wird, wo es heißt, welchen Weg können wir zum Beispiel beschreiten? Wir haben zu diesem Punkt eine Frage, wer könnte uns da im Generalvikariat helfen? Oder wo es gerade um den Bereich der Fusionen geht. Dann gibt es noch eine Frage, wie man das zum Beispiel mit den Gremien machen könnte. Es gibt Anfragen von den Gremien, die wir vor Ort haben. Da kommt Kirchenvorstand, vom PGR. Es gibt ganz viel vom Ehrenamt. Also es ist eine bunte Mischung, sage ich mal, die jeden Tag kommt, neben den regulären Terminen. Und häufig kommt dann auch ein Termin mit dazu, der in die Pfarrei selber hineinführt. Dann oft am Abend, um auch mit den Gremien und denen, die ehrenamtlich in der Pfarrei sind, unterwegs zu sein.
Sie haben eben schon einen wichtigen Stichpunkt genannt, nämlich Fusionierungen. Also es geht darum, dass Pfarreien laienhaft ausgedrückt zusammengelegt werden. Stichwort pastorale Einheiten. Aber was sind denn pastorale Einheiten? Vielleicht nochmal erklärt.
Das ist so ähnlich, sage ich mal, ein fantastisches Wortkonstrukt, was wir natürlich irgendwo haben, wie diese Bezeichnung Fachbereich, pastorale Entwicklung und so weiter. Die pastoralen Einheiten, die wir hier an der Stelle haben, das ist eigentlich momentan der Oberbegriff dafür, dass wir aus den verschiedenen Pfarreien und Seelsorgebereichen unseres Erzbistums 67 Pfarreien machen. Also eine massive Reduzierung der Rechtsträger, so muss man es fachlich eigentlich bezeichnen, damit vor Ort mit Strukturen auch des Ehrenamtes noch eine Verwaltungsorganisation geleistet werden kann, damit die Pastoral vor Ort auch weiter gelingen kann. Denn wir nehmen einfach ab mit denjenigen, die vor Ort mit dabei sind und leider auch natürlich im Personal der Hauptamtlichen. Also um es sehr einfach zu sagen, wir haben auch nicht genügend Priester, um zum Beispiel in jeder Pfarrkirche auch noch ein volles Team zu haben. Das ist damit eine Vereinfachung und Verschlankung, so will ich es mal ausdrücken.
Und was hält Sie vielleicht so bei diesem Prozess, ich sag mal, bei der guten Laune, weil wenn man das so hört, da werden Pfarreien zusammengelegt, das klingt immer erstmal so nach Reduktion. Wo gibt es denn so Aspekte vielleicht auch in Ihrem Arbeitsalltag, wo Sie sagen, das ist mutmachend?
Ja, also da könnte ich anknüpfen daran, wo ich zum Beispiel bei uns im Generalvikariat vorher hergekommen bin. Ich kam aus der Personalabteilung und ich sag mal, ich habe dort immer an der Tischdecke gezogen, weil wenn ich jemanden versetzen sollte, dann fehlte er auf der einen Ecke wieder. Dann war das Tischtuch auf der anderen wieder zu kurz, weil der Nächste sagte, und jetzt momentan, sage ich mal, daran mitzuarbeiten, zu erkennen, okay, wir wollen die Struktur so verändern, dass vor Ort feste Teams sein können, verlässlich mit den Menschen gearbeitet werden kann und die auch wissen, ja, das ist jetzt unsere Struktur, in der wir auch die nächsten Jahre gut gemeinsam auf den Weg sind. Das gibt mir jedes Mal Hoffnung und Mut, denn ich sehe jetzt schon die Ergebnisse und auch die Schritte in den Pfarreien, weil wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Und es ist einfach jetzt nötig und Zeit. Das hätten wir wahrscheinlich auch schon vor einigen Jahren machen müssen. Wenn wir es jetzt nicht tun, dann sind wir zu spät.
Also lieber jetzt die Schritte gehen, die notwendig sind, um dann eben fit für die Zukunft zu sein. So, jetzt wird es Zeit für unseren Blick in die Bibel. Ja. Da stoßen wir schon wieder auf den Pharisäer Nikodemus. Der war schon gestern, tauchte der da auf, als besondere Figur. Da geht es, wie gesagt, heute direkt weiter. Nikodemus diskutiert sehr lebhaft mit Jesus über Geist, Himmel und das rechte Verständnis. Wir hören das dritte Kapitel, die Verse 7 bis 17.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir, und was wir gesehen haben, das bezeugen wir, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat.
Da geht es ja munter hin und her zwischen Jesus und Nikodemus im Johannesevangelium. Aber es klingt teilweise auch ganz schön kompliziert. Herr Giertz, was meint Jesus mit irdischen und was mit himmlischen Dingen?
Ich glaube, das ist ein spannender Aspekt, weil da jetzt zwei Gesprächspartner sind, die ja auch auf verschiedene Art und Weise von Gott erfüllt sind. Und Jesus ist jetzt Mensch und Gott. Das heißt, wie er selber es im Text sagt, er ist derjenige, der auch jetzt schon den himmlischen, den göttlichen Teil in sich hat, der also weiß, wie es im Reich Gottes zugeht, was für Gott zählt, was für Gott wichtig und auch richtig ist. Und um uns dies als Menschen zu erklären, es uns nahe zu bringen, erzählt Jesus oft mit Worten und Bildern, die uns Menschen vertraut sind, die einfach irdisch sind und uns tagtäglich begegnen. Und ein Bild in diesem heutigen Text ist der Wind, mit dem Jesus Nikodemus zu verdeutlichen versucht, wie er das Neugeborenwerden, also das Himmlische, verstehen soll. Der Wind weht, wo er will. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. So wie der Wind unberechenbar weht, der ja auch als Sturm wirbeln kann, genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Der Geist ist unberechenbar in seinen Wirkungen, wie der wehende Wind, dessen Brausen ich zwar höre, von dem ich aber nicht weiß, woher er kommt oder wohin er geht. Und damit will Jesus ja Nikodemus und auch uns verdeutlichen, was es heißt, von oben geboren zu werden. Die schöpferische, lebensspendende Kraft der Taufe, also das Neugeborenwerden, das ist nicht das Wasser der Taufe, sondern der Geist Gottes, der von oben, also von Gott, kommt. Und dabei ist ganz spannend, fand ich, das habe ich festgestellt noch mit beim Lesen und Auseinandersetzen dieses Textes, dass im Griechischen und im Hebräischen das Wort Geist auch Wind bedeuten kann. Was noch einmal mehr erklärt, warum Jesus den Vergleich von Wind und Geist nutzt, um Himmlisches mit Irdischem zu erklären.
Jesus spricht von sich als Menschensohn und dass er erhöht werden muss. Der Begriff meint vermutlich sein Kreuzestod, aber was hat das mit Mose zu tun?
Also damit ist, wie im Text schon von Jesus erwähnt, ein Geschehnis gemeint, welches das Volk Gottes, also das Volk Israel, bei seiner 40-jährigen Wanderung durch die Wüste zusammen mit Mose erfahren hat. Während dieser Wanderung kommt es immer wieder dazu, dass das Volk Gottes murrt und sich gegen Gott und Mose, seinen Propheten, auflehnt. Nach dem Motto: Warum hast du uns in die Wüste geführt und warum hast du uns nicht bei den Fleischtöpfen Ägyptens gelassen? Also Typus der Rede: Damals war alles besser. Und eine dieser Begebenheiten ist es, dass das Volk sich einmal mehr gegen Gott und Mose auflehnt und den Mut verliert, obwohl es gerade noch zuvor einen Beweis von Gottes Beistand erfahren hat. Und um es sehr einfach zu sagen, also Gott hat jetzt einfach den Kaffee auf. Er schickt giftige Schlangen unter das Volk, welche die Menschen beißen und woraufhin auch viele Menschen sterben. Daraufhin erkennen jetzt die Menschen, dass sie Gott Unrecht getan haben und bitten Mose, bei Gott für sie einzustehen und um Rettung zu bitten. Mose tut dies und erhält von Gott den Auftrag, eine Schlange aus Kupfer zu machen und an einer Fahnenstange hoch aufzuhängen. Und jeder, der jetzt von einer giftigen Schlange gebissen wird, bleibt am Leben, wenn er zu der Kupferschlange hochschaut. Das ist zunächst eine seltsame Geschichte, aber es ist ein unglaublich starkes Zeichen. Gott fordert von den Menschen, sich zu entscheiden. Wer nach oben schaut, der bekennt sich zu Gott. Der richtet sich neu aus. Der befreit sich von den Giftigkeiten dieser Welt und schreibt Gott eine größere, eine heilende Kraft zu. Und dazu bedarf es des Glaubens an Gott. So ist es auch mit der Neugeburt aus dem Heiligen Geist. Dieses Neugeborenwerden erhält mit dem Vergleich der Erhöhung der Schlange und auch des Menschensohnes am Kreuz eine wesentliche Ergänzung. Auch der Mensch selber hat zu der Wiedergeburt aus Wasser und Geist etwas ganz Wesentliches beizutragen, nämlich den Glauben. Und mit dem Blick auf das Kreuz, diesem eigentlich in unseren Augen irdischen Zeichen des Scheiterns eines Menschen nach menschlichen Maßstäben, zeigt sich, wer darin den Triumph Gottes erkennt, nämlich den Sieg über den Tod durch die Auferstehung und das ewige Leben. Und wer sich zu diesem Zeichen, zu diesem Kreuz bekennt, der entscheidet sich für Gott, seine Botschaft und das Leben, wie damals das Volk Gottes in der Wüste.
Jetzt ist ja Nikodemus ein durchaus religiös gebildeter Mensch gewesen, ein Pharisäer. Wenn schon er sich wirklich schwer damit tut, Jesu Worte zu verstehen, was kann uns denn dann heute helfen, einigermaßen das zu glauben, was Jesus uns im Evangelium sagt?
Also das Johannesevangelium ist, das muss man einfach sagen, eine echte Ansage an uns. Also auch für Menschen, die sich mit der Schrift, mit der Bibel oft beschäftigen. Johannes ist keine leichte Kost und auch gerade in seiner Sprache. Man muss ein bisschen, glaube ich, auf die Entstehungszeit gucken. Zeitraum zwischen 90 und 110 nach Christus und ist das jüngste der vier kanonischen Evangelien. Dadurch ist dieses Evangelium auch anders geprägt, denn es ist zu einer Zeit geschrieben worden, als die christlichen Gemeinden schon deutlich theologischer unterwegs waren, also die Botschaft nochmal anders reflektiert haben. Und dies ist mir bis heute eine Hilfe beim Auseinandersetzen mit den Texten des Johannesevangeliums. Denn sind die Evangelien bei Matthäus, Markus und Lukas vielleicht manchmal handfester, dann zeigt sich bei Johannes, dass die Auseinandersetzung mit der Botschaft Jesu schon im ersten Jahrhundert nach Christus ganz unterschiedliche Schwerpunkte hatte, die bei der jeweiligen Entstehungszeit und Ausbreitung des Glaubens eine Rechnung tragen. Und bei Johannes muss ich vielleicht die Dinge auch zwei- oder dreimal lesen, um die Worte zu verstehen. Aber gerade das ist meines Erachtens ein Zeichen von Auseinandersetzung mit dem Glauben, mit der Schrift und dem, was da auch geschrieben steht. Das war für die Menschen damals schon der Fall. Und der Kern der Botschaft, der Glaube an den Auferstandenen, der steht auch hier klar im Mittelpunkt und fordert mich in diesem Text immer wieder positiv heraus.
Auf das Wort Gottes hören und es vielleicht sogar verstehen, das ist gar nicht so einfach, aber wertvolle Impulse für den Text von heute waren das von Diakon Thorsten Geertz aus dem Erzbistum Köln. Vielen Dank und ich freue mich auf morgen.
Ja, ich auch, danke.
Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags als Podcast auf domradio.de.